Ich kam im Anzug und habe dann aber festgestellt, dass ich eigentlich der Einzige war.
Mit Kleid ist gemeint, den Willen Gottes zu erfüllen.
Und das Interessante ist diese Anrede, Freund, dieses Gewand, das wir grundsätzlich eigentlich schon alle bekommen haben, auch rein dann zu bewahren.
Grüezi, Servus und Hallo. Guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Quadracast 40 Tage für den Herrn. Wir sind gemeinsam unterwegs durch diese Fastenzeit. Wir betrachten die Gleichnisse Jesu und möchten dadurch ihn immer besser kennenlernen. Wir haben schon gesehen, seine Gleichnisse sind eine Einladung in sein Reich. Aber wir haben auch gesehen, dass es essentiell ist, dass wir verstehen, um was es in diesen Einladungen geht, dass wir seine Worte so hören, wie die ersten Hörer das vor etwas mehr als 2000 Jahren gehört haben. Nur dann können wir wirklich verstehen, was Jesus da sagt und was daran wichtig ist für uns heute. Die letzte Woche, die war ganz geprägt von diesem Suchen Gottes. Wir haben da begonnen, wo für die meisten der Weg beginnt. Früher oder später müssen wir von Gott gesucht und gefunden werden. Nun kommen wir in die zweite Woche und hier betrachten wir das erste Mal ein bisschen unsere Reaktion. Wir wenden also den Blick nur von Gott ein bisschen mehr zu uns und schauen darauf, was wir machen müssten, wenn wir gefunden sind. Und darüber möchte ich heute mit Pater Corbinian Mendler reden. Schön, dass du hier bist.
Freut mich auch, Stefan.
Ich freue mich riesig, dass du mit uns diese nächste Woche machst. Ich freue mich auf dieses Gespräch.
Ganz meinerseits.
Wir haben ja schon ein bisschen geplaudert und dann haben wir gesehen, dass gerade das heutige Gleichnis, was wir uns vorgenommen haben, eine wichtige Lehre für uns hat. Aber zuerst, du bist, glaube ich, das erste Mal zurück im Seminar, oder? Seit deiner Priesterweihe.
Ja, tatsächlich. Es war jetzt über 1,5 Jahre oder bis der Podcast ja dann rauskommt, aber das sind es schon eine ganze Weile, seit ich nicht mehr im Seminar war. Und nach 7 Jahren in diesem Haus ist das doch etwas Besonderes. Vor allem, wenn man noch ein paar Leute kennt.
Was ist dir als erstes aufgefallen? Was hattest du so ein bisschen vergessen in dieser Zeit und hast gedacht, Seminar?
Ja, also dieser straffe Alltag tatsächlich, Der ist doch eine Herausforderung. Ich habe ihn immer sehr geschätzt, als ich noch im Seminar war, aber wenn man dann, nachdem man die Freiheit mal gekostet hat, wieder reinkommt, dann merkt man doch, dass das herausfordernd ist, ja.
Du hast natürlich nicht nur 7 Jahre, sondern auch 7 Fastenzeiten in unserem Seminar verbracht.
Das stimmt, ja.
Hast du daran eine spezielle Erinnerung, an diese Fasten- und Osterzeit?
Fasten- und Osterzeit. Es war immer eine sehr schöne Zeit, zumindest die Osterzeit, also die Feiertage dann. Die Fastenzeit, ja, ist wie eine Fastenzeit eben einfach von Umkehr geprägt, vom Buße. Das hat auch mal so seine harten Seiten. Aber vor allem war ich ja die letzten Male auch indirekt zumindest beschäftigt dann mit Podcast, zumindest so ganz im Hintergrund. Habt es da erlebt, wie ihr angefangen habt mit der Moderation, du und der Gerulf und der Samuel. Und ja, das ist tatsächlich etwas, was ich auch mit der Fastenzeit verbinde. Also diese Podcasts, die in dieser Zeit oder für diese Zeit geboren sind.
Du bist ja unser erster Chef sozusagen des Podcasts gewesen. Also ohne dich hätten wir das gar nicht starten können.
Weil ja, also Chef ist jetzt doch ein bisschen viel, aber ich war so im Hintergrund eben mit dabei. Ja, doch. Und das ist natürlich jetzt interessant, einfach mal selber vor der Kamera zu sitzen.
Du hast ja gesagt, du möchtest es unbedingt.
Ach ja?
Du bist eben so einer, der einfach schon gern vor Kamera so im Rampenlicht steht.
Ich glaube, das merkt man ja.
Nein, Corbinian, ich freue mich riesig auf dieses Gespräch, weil ich glaube, dass wir heute einen ganz wichtigen Punkt herausarbeiten wollen. Wir haben uns ein Gleichnis vorgenommen, und zwar ist es, überliefert es uns Matthäus. Es geht um ein Fest und um Einladungen, Kleidervorschriften, schwieriges Thema, und andere Sachen. Kannst du uns kurz ein bisschen hineinnehmen in dieses Gleichnis, was wir uns heute gleichsam ein bisschen als Überthema für die kommende Woche anschauen wollen?
Ja, also das Gleichnis ist eben insofern interessant, wie du schon gesagt hast, dass es einfach sehr unsere Reaktion behandelt. Also es geht nicht einfach nur darum, dass Gott ruft, das tut er hier auch ganz explizit. Also das Besondere ist dann, dass am Anfang stehen Einladungen, aber zum Schluss werden praktisch wirklich alle eingeladen. Also das ist ja etwas, was uns jetzt auch in dieser Fastenzeit beschäftigt. Wirklich, wir sind eingeladen, wir sind eben alle eingeladen. Und es ist aber, es braucht auf diese Einladung eben eine Antwort. Und das ja, Traurige an unserem Gleichnis ist heute, dass wir sehen, die Ersten nehmen diese Einladung nicht an. Also es geht um eine Hochzeit, ein grundsätzlich sehr fröhliches Ereignis, aber es gibt eben Leute, die sagen, sie wollen nicht kommen. Und ja, es gibt Leute, die nicht kommen wollen, wie du schon gesagt hast. Es gibt auch welche, die dann die Kleiderordnung nicht erfüllen wollen. Ja, und ich denke, das einmal sich anzuschauen, ist wirklich interessant, weil es uns sehr viel sagt über diese Reaktion eben.
Das Gleichnis hat ja so ein bisschen wie zwei Hauptteile. Also zuerst geht es um die große Menge, die eingeladen ist und dann nicht kommt. Und als ich es heute vor der Sendung nochmal gelesen habe, habe ich gedacht, habe ich das überhaupt je so gelesen? Der König schickt dann eine Armee und vernichtet die ganze Stadt, wo diese Eingeladenen gewesen wären. Auch dieser Teil würde sicher sich eignen, einmal genau zu betrachten.
Ich glaube, das müssen wir uns jetzt bei diesem Mal sparen. Das Gleichnis gibt viel her. Es ist ja nicht ohne Grund von der Kirche tatsächlich auch aufgenommen in die Sonntagslesungen. Wir hören es eigentlich jedes Jahr. Und also wie jedes Gleichnis gibt es sehr viel her. Ich denke, wir müssen uns diesmal wirklich auf den Ruf konzentrieren und umgekehrt darauf eben, wie wir auf den Ruf reagieren. Und diese anderen Themen, die kann man ja dann auch mal als aufmerksamer Zuhörer bei einer Sonntagspredigt versiegeln. Also ja, sonst sprengt das irgendwann den Rahmen. Ja, also tatsächlich gibt es bei dem Thema etwas, was mir auch persönlich noch in Erinnerung ist aus meinem eigenen Leben. Und zwar, ich habe jetzt selber nie geheiratet, aber eines der ersten Male, bei dem ich bei einer Hochzeit geladen war, kam ich so ein bisschen in die Bredouille. Und zwar ging es um die Hochzeit einer Klassenkameradin, die einfach vorzeitig ein Kind bekommen hat. Also noch als Schülerin. Wir waren in der Abschlussklasse. Also es ging aufs Abitur zu und es war tatsächlich nicht klar, ob und wie sie das Kind bekommen kann. Also sehr spannende Situation. Sie war auch noch nicht verheiratet. Und es gab dann Lehrer, die sich sehr dafür eingesetzt haben, dass sie das Kind bekommen kann und dass sie eben am Schluss aufs Abitur machen kann. Also es war sehr schön, dass das Engagement von, in dem Fall ging es um meinen Deutschlehrer und eben aber auch ihres, dass sie das Kind eben dann angenommen hat und dann auch geheiratet hat. Ja, und dann hat eben der Lehrer gesagt, ja, schauen wir doch auf der Hochzeit vorbei, ein besonderes Ereignis. Und dann wollte ich mich anschließen, wollte das ja irgendwo auch unterstützen. Und dann kam ich da eben an und hatte mich, wie ich das einfach auch so irgendwo gelernt hatte von zu Hause, mich ein bisschen in Schale geworfen. Ich kam im Anzug und habt ihr da mal festgestellt, dass ich eigentlich der Einzige war. Das war tatsächlich irgendwie unangenehm. Also wir waren nicht direkt bei der Zeremonie dabei. Es war nur eine standesamtliche Trauung. Sie war jetzt nicht katholisch oder ja, wir kamen also vor das Rathaus in dem Fall. Die anderen Klassenkameraden waren da und ja, dann mein Deutschlehrer, obwohl sonst auch sehr auf Form achtend, ja, der hatte jetzt auch nichts, hat mich angeschaut und mich gefragt. Ja, irgendwo, ich glaube, es hat ihm dann imponiert, dass ich im Anzug kam, aber ich kam mir natürlich ein bisschen komisch vor. Also irgendwie, das ist tatsächlich etwas, was mir jetzt da spontan einfällt, wenn ich auch bei diesem Gleichnis bin, weil bei dem Gleichnis passiert ja eigentlich genau das Gegenteil. Also irgendwie die anderen waren nicht in Schale, ich war der Einzige im Anzug, außer dem Bräutigam, der Gott sei Dank schon. Ja, das war so ein bisschen sehr speziell.
Und in diesem Gleichnis ist ja dieses Kleid, oder vor allem in diesem zweiten Teil des Gleichnisses, über den wir reden, ist dieses Kleid so wichtig. Und der eine oder andere könnte ja fragen, wenn wir jetzt mal all unser gutes, gescheites Theologenwissen außer Acht lassen, was ist das für ein Ding mit diesem Kleid? Okay, du hast gesagt, es war ein bisschen unangenehm, der Einzige zu sein. Auffallen ist unangenehm. Aber was ist das große Problem? Oder vielleicht, was verpassen wir, an dem, was Jesus hier uns sagt. Wenn wir eben, denkt ihr, ist einfach das Kleid.
Ja, also das ist definitiv, wie du sagst, der springende Punkt bei diesem Gleichnis, also zumindest zum Ende hin. Also die Leute werden eingeladen, es kommt einer spontan dazu und er hat eben nicht dieses hochzeitliche Kleid. Und dann kommt Christus, also in dem Fall eigentlich ja eben der König in diesem Gleichnis, kommt zu ihm hin und sagt, Freund, wie bist du hier hereingekommen, da du kein hochzeitliches Kleid anhast? Also es ist sozusagen, eigentlich war irgendwie dieses Kleid ein Stück weit die Eintrittskarte, wie es scheint, für diese Hochzeitsveranstaltung. Und dieser eine eben hat jetzt doch den König da sehr verstört. Also was man einfach wissen muss, wenn man das so hört, dass das natürlich in einem gewissen Kontext gesagt wird und dass es das Kleid, das Gewand in der Bibel einfach eine gewisse Rolle spielt. Es geht einfach nicht nur darum, okay, jemand soll ein Kleid anhaben, soll anständig angezogen sein. Es geht nicht einfach nur um Dresscode, auch wenn das jetzt natürlich im Gleichnis so rüberkommt. Aber wenn ein Jude das gehört hatte, dieses Gleichnis, dann wusste er genau, mit Kleid ist gemeint, den Willen Gottes zu erfüllen. Also wir haben schon bei Jesaja, Jeremia, auch in den Psalmen finden wir immer wieder Stellen, wo die Rede ist von so einem Kleid, wo man das Gewand des Heiles anziehen soll oder das Gewand der Gerechtigkeit. Das sind so verschiedene Punkte und das kommt eben jeweils raus, also zumindest für den alttestamentlich Denkenden. Dieses Gewand, das der König hier will, meint, ich soll den Willen Gottes erfüllen. Also wenn ich, das ist einfach ein Bild eben dafür, dass ich den Willen Gottes erfülle, die Gebote Gottes halte, ein Gerechter bin, ein gerechter Mensch. Also das ist einfach so mal der Punkt, der zumindest jetzt in dem Kontext, wo es auch der Herr hier spricht, dieses Gleichnis bei den Leuten ankommen sollte. Also konkret, wenn wir sagen, was meint er damit? Du hast kein hochzeitliches Kleid an und bist trotzdem da. Du hast eigentlich nicht den Willen Gottes erfüllt. Du solltest nicht hier sein in dieser Gesellschaft. Das ist, denke ich mal, so in dem Kontext, in dem Jesus das Gleichnis spricht, zumindest mit diesem Background vom Alten Testament her, der zentrale Gedanke.
Was mir jetzt gerade einfällt, das Spannende, zumindest finde ich, ist bei Gleichnissen, dass sie eben so eine große Bedeutung haben. Und uns fehlt die sehr oft, wenn wir eben das Alte Testament, die Heilige Schrift, dieser ersten Jahrtausende nicht gut kennen. Aber das Spannende ist irgendwie, dass er in den Gleichnissen Christus auch immer etwas nimmt, was die Leute ganz konkret auch kennen. Und ich finde es spannend, wenn wir zum Beispiel bei Josephus, einem ganz wichtigen Zeugen dieses ersten Jahrhunderts, nachlesen, der beschreibt genau das. Dass es also tatsächlich so war, dass wenn es ein großes Fest gab und der Gastgeber eingeladen hat, dass er dafür gesorgt hat, dass die Leute ein entsprechendes Kleid bekommen haben. Also, weil das könnte ja ein Problem sein, dieses spontanen Gasts. Ja, er hatte einfach kein Kleid. Vielleicht war er ein Armer, ein Hirte. Könnten wir uns vorstellen. Mhm. Aber gerade wenn wir zum Beispiel jetzt bei diesem Josef nachlesen, sehen wir, nein, es war eine wirkliche Praxis dieser Zeit, dass wenn es so ein großes Fest gab, und ich meine, nur schon auch, dass es ein Hochzeitsmahl ist, und wenn wir das durchs Alte Testament lesen, dann verstehen wir sofort, Hochzeit ist nicht irgendwie etwas Privates. Bei uns heute ist es noch viel mehr, ja, das ist etwas, was für das Paar passen muss. Aber Hochzeit in der Bibel, das ist viel größer. Das ist etwas Öffentliches, das ist ein Bund. Mhm. Und Josephus sagt uns, also, so können wir zumindest, denke ich, schon davon auch ein bisschen ableiten, dieser Gast, der hätte eigentlich ein Kleid bekommen können. Oder bin ich da falsch?
Nee, ich denke, dass sonst könnte ihn ja der Herr nachher nicht auch so streng bestrafen. Also offensichtlich, weil das ist ja dann der Ausgang des Gleichnisses, dass dieser eine auf die Anfrage nicht reagiert und dann hinausgeworfen wird. Also eine solche Reaktion des Königs wäre nicht nachvollziehbar, wenn er nicht eine Chance gehabt hätte, eigentlich ein Kleid zu bekommen. Und wie du sagst, eben dann in diesem Kontext eigentlich vielleicht von dem König selbst bekommen hätte im Vorhinein. Ja.
Kannst du uns vielleicht ein bisschen helfen, noch tiefer zu verstehen, für was dieses Kleid alles steht? Also ja. Bei den Gleichnissen schauen wir immer zuerst auf den Sinn, so wie es dasteht. Okay, ja. Das haben wir jetzt ein bisschen gesehen. Aber es gibt ja auch ein tieferes Lesen. Also die Kirche, du hast gesagt, sie legt es uns jedes Jahr vor. Wir sind nicht die ersten beiden, die sich über dieses Gleichnis denken, ah, das ist gut, können wir darüber Gedanken machen. Ja, ja. Was hat die Kirche aus diesem Gleichnis, vor allem aus diesem Kleid, das wir eben haben müssen? Weil dieses Hochzeitsmahl ist natürlich, das ist die Einladung an uns, einzutreten in dieses Reich Gottes, ist einzutreten in die Beziehung mit Gott, ist einzutreten in sein Leben. Also was sagt die Kirche, ist dieses Kleid, was wir anziehen sollen?
Ja, es ist letztlich von Anfang an schon ziemlich früh in der Kirchenväterzeit ausgelegt worden auf das Taufkleid eigentlich. Denn wenn wir uns da, wir selbst können uns vielleicht nicht erinnern, aber man hat sicherlich schon mal eine Taufe miterlebt und es gehört fest zum Ritus der Taufe dazu, auch bei den Erwachsenen, dass man ein Kleid bekommt. Also man hat vorher irgendwie ein säkulares Kleid, vielleicht sogar etwas in Violett gehalten und dann wird das im Moment der Taufe, also nach der Taufe bekommt man ein weißes Kleid. Und wie wir ja wissen, ist eigentlich die Taufe unser Eintritt in diese Beziehung mit Gott. Also wir werden reingewaschen von der Schuld, von der Erbsünde, von den Folgen der Erbsünde. Wir treten ein in diese Beziehung zu Gott, in diese übernatürliche. Und in diesem Moment werden eben Freunde Gottes. Und wir halten sichtbar dafür als Symbol eben das weiße Taufkleid. Sozusagen dieses Weiß, auch die Farbe einfach für das Reingewaschene, was ganz gut dazu passt. Es ist letztlich, wir sind jetzt schon bei der Auslegung der Kirche und der Kirchenväter. Wenn wir noch ins Neue Testament hineinschauen, dann sehen wir, dass eben dieses Kleid auch mit Christus dann auf ihn gedeutet wurde. Also wir finden Stellen bei Paulus, wo er uns darauf aufmerksam macht, dass wir Christus anziehen sollen. Ist ja eigentlich irgendeine seltsame Vorstellung, wie soll ich einen Menschen anziehen, aber steckt ja zum Beispiel schon im Wort Christ einfach das drin, dass ich ja eigentlich Christus ähnlich werden soll. Und die Taufe ist wirklich dieser Moment, wo wir Christus gleichgestaltet werden, wo wir Anteil bekommen an diesem göttlichen Leben. Das ist ja irgendwie schwer vorstellbar, aber Christus nimmt einfach, Gott nimmt Wohnung in uns. In diesem Moment werden wir ihm ähnlich. Also wir sollen in diesem Sinn Christus anziehen und wir sollen natürlich dann diese Situation aufrechterhalten. Also dieses, was symbolisch dargestellt wird mit diesem weißen Taufkleid, diesem unschuldigen, unbefleckten weißen Taufkleid, das sollen wir dann rein erhalten. Das ist natürlich auch etwas, was dann immer noch mitschwingt, wenn wir von Taufkleid hören. Dieses Gewand, dieses Symbol für unsere Beziehung zu Gott, die sollen wir rein erhalten. Also soll weiß bleiben. Ja, also es ist zum Beispiel interessant, jetzt in der Situation eines Seminaristen, wie auch du, oder eben eines Priesters, wir ziehen jeden Tag den Chorok an, dieses weiße Gewand über der Soutane, wenn wir etwas beten. Und jeder von uns spricht dann diese Worte: Herr, bekleide mich mit dem neuen Menschen, also mit dem neuen Menschen, der geschaffen ist nach Gerechtigkeit und Wahrheit. Also ich habe es jetzt auch nur auf Latein im Kopf, deswegen muss ich ein bisschen spontan übersetzen. Aber das ist eben der Gedanke, bekleide mich mit dem neuen Menschen und gemeint ist letztendlich dieser neue Mensch, der durch Christus neu geschaffen ist. Also der eben der Reingewaschene, der diese Beziehung mit Gott beginnen konnte, die durch Christus angefangen hat, ermöglicht wurde.
Ich finde das so schön, diese, ja, auch an unserem Glauben, eben diese Zeichen, diese äußeren Zeichen. Ob es jetzt ein, ich weiß zum Beispiel, glaube ich, das Taufkleid meiner Cousine ist, meine ich, aus dem Hochzeitskleid ihrer Mutter gemacht. Also, und wenn man diese kleinen Kinder sieht mit diesem weißen Kleid oder auch unsere Mitbrüder nach der Einkleidung, wenn sie das erste Mal dieses Kleid anziehen, es hilft uns, tiefer zu verstehen, was passiert. Aber ich mag mich auch an ein Gespräch am Tisch erinnern, beim Abendessen. Wir haben da, glaube ich, mit ein paar jüngeren Mitbrüdern geredet. Und da hat einer gesagt, ja, das Gefühl, das hält genauso lange an, bis man das erste Mal zur Beichte muss, als Tonsurierter. Wenn man das erste Mal da kniet, wir haben dann meistens den Chor auch nicht an, aber wir haben zumindest die Soutane an. Und man merkt, es sind doch noch ziemlich viele ähnliche Sachen mitgekommen, kann es auch etwas Demütigendes haben. Und ich denke, die meisten, die wir jetzt diese 40 Tage versuchen, ganz für den Herrn zu leben, auch neu zu leben, haben ja vielleicht genau diese Erfahrung gemacht, dass es uns nicht gelungen ist, dieses Kleid so reinzuhalten. Wir haben aber letzte Woche auch wirklich lange und intensiv betrachtet, was Gott dann tut. Eigentlich ist seine Art nicht, dass er zuerst mit einem Vorwurf einfährt, sondern er sucht das verlorene Schaf, er sucht die Drachme, er geht den Söhnen entgegen. Wir haben das immer und immer wieder betrachtet. Das ist die erste Reaktion Gottes. Und auch, das finde ich ganz spannend, wenn wir jetzt wieder in unser Gleichnis zurückkommen, wo wir genau diesen Übergang von der letzten Woche in die kommende Woche betrachten. Auch hier kommt Gott auf eine ganz spezielle Art und Weise.
Ja, also das ist extrem interessant zu sehen, wie er eigentlich diesen Mann dann anspricht, der das Gewand nicht hat. Also, und zwar sagt er zu ihm: Freund, wie bist du hineingekommen? Also, und das Interessante ist diese Anrede, Freund. Denn jedes Mal, wenn ich dieses Gleichnis vor mir habe, also immerhin zweimal musste ich jetzt auch schon darüber predigen, musste ich ja jedes Mal wieder was Neues einfallen lassen. Und mir kam tatsächlich, kommt jedes Mal, wenn ich das lese, eine Predigt von einem Mitbruder in Sinn. Was zeigt, dass sie offensichtlich recht gut war. Was ist aber, ja, und zwar hat er sich wirklich an dieser Anrede aufgehangen und hat die Frage gestellt, wie wird, zumindest habe ich es so in Erinnerung, wie wird dieser König das Wort Freund ausgesprochen haben? Also wir können ja, im Deutschen gibt es ja so verschiedene Möglichkeiten, dass man so, Freundchen, ja, wie bist du hier reingekommen? So ein bisschen so von oben herab. Also was schwingt bei diesem Wort Freund mit? Und also in dem Fall ging es eben um Pater Denecke, der die Predigt gehalten hatte vor ein paar Jahren. Und er hat sie, diese Anrede Freund, gesucht an anderen Stellen im Evangelium und hat eben festgestellt, sie kommt noch zweimal so vor. Das andere Mal in einem Gleichnis, das wir auch nächste Woche hören werden, von den Arbeitern im Weinberg, wo dann eben der Herr sagt, Freund, wieso bist du böse, wieso, wenn ich gut bin? Hm. Und die dritte Stelle ist dann im Garten Gethsemane, wo Judas an Christus herantritt in dieser schwierigsten Stunde, eben seiner Stunde, und ihm mit einem Kuss verrät. Und dann auch da ist die Reaktion Jesu, Freund, mit einem Kuss verrätst du den Menschensohn. Und wenn wir jetzt diese Stelle eben im heutigen Gleichnis in diesen Kontext setzen, mit diesen anderen Anreden, ich denke, dann kann es tatsächlich auch ein Schlüssel sein, um dieses Gleichnis zu verstehen. Denn es war, im Garten Gethsemane hat Jesus sicher nicht gesagt, Freundchen, sondern das wird einfach eine unglaubliche Enttäuschung mitgeschwungen haben in diesen Worten. Also Judas, der diese ganzen 3 Jahre der öffentlichen Zeit mit ihm dabei war, der einfach wirklich ein Freund war, so eng wie eben nur diese anderen Apostel, und ausgerechnet dann auch noch mit einem Kuss macht er diesen Verrat. Also diese unglaubliche Enttäuschung, denke ich, schwingt wirklich in diesen Worten mit. Und wenn wir diese Enttäuschung jetzt eben versuchen, auch hier drin zu sehen, in diesem Gleichnis, ich denke, dann kann es eine Hilfe fürs Verständnis sein. Denn was ich auch immer, wenn ich das Gleichnis sehe, irgendwie, was bei mir hochkommt, ist so ein bisschen ein Mitleid. Du hast es vorhin schon angesprochen, man könnte ja denken, vielleicht hatte der einfach keine Zeit mehr jetzt, sich noch ordentlich anzuziehen. Er ist jetzt gerade spontan von der Straße gerufen worden. Wer hat schon auf der Straße immer den Sonntagsstart oder das Hochzeitsgewand an? Ist ja so. Man könnte irgendwie Mitleid haben und sagen, ja, er hat es einfach nicht mehr geschafft.
Oder das letzte Mal ist er mit dem Anzug aufgetaucht und alle hatten nicht den Anzug an. Und so hat er sich gesagt, heute nicht Anzug.
Ja, also irgendwie, man kann schon ein bisschen menschliches Verständnis haben für diesen armen Kerl, vermeintlich. Aber eben, wenn man dann das in diesem Kontext sieht, zum Beispiel mit dieser Anrede auch an Judas Iskariot, Freund, mit einem Kuss verrätst du den Menschensohn, Freund, wie bist du da hereingekommen? Also, dass einfach hier eine Enttäuschung mitschwingt. Und ich denke, das ist deswegen ein Schlüssel fürs Verständnis, weil es zeigt, okay, dieser Mensch, der jetzt am Schluss hinausgeworfen wird, der hätte es besser wissen müssen. Sei es so, wie du eben gesagt hast, wie es Flavius Josephus beschreibt, dass sie wirklich an der Eingangstür sozusagen ein Gewand bekommen hätten, sei es irgendwie anders. Er hätte es besser wissen müssen. Er ist nicht zu Unrecht irgendwie jetzt hinausgeworfen worden in diese Finsternis, in diese schlimme Strafe, die Jesus da beschreibt. Und diese schlimme Strafe, dieses Heulen und Zähneknirschen, das verwendet Jesus ja oft, diese hebräische Redeweise, immer dann, wenn er von der Hölle spricht. Und deswegen eben meine ich auch Verständnisschlüssel, weil man einfach dadurch sieht, okay, diese Menschen, die jetzt da diese Strafe erleiden, die Menschen, die zum Beispiel in der Hölle sind, die können nie sagen, okay, das war unfair, was passiert ist, sondern die wissen, das, was hier passiert, ich weiß, warum ich hier bin. Ich weiß, warum ich im Himmel bin. Ich weiß, warum ich in der Hölle bin. Es ist nicht so, dass da jemand irgendwie hineinschlittert, sei es ins eine, sei es ins andere, sondern es ist jeweils eine bewusste Entscheidung. Und deswegen zum Beispiel jetzt auch hier, wenn wir nochmal diese Anrede anschauen, Freund, wie bist du hereingekommen? Der andere, er reagiert nicht. Es kommt jetzt kein Widerspruch, es kommt jetzt keine, oh, ist unfair, ich hatte keine Zeit, gib mir nochmal eine zweite Chance, sondern es ist einfach nur keine Antwort. Er weiß, worum es geht. Hm. Er weiß, was er falsch gemacht hat. Er weiß, dass er es hätte anders machen müssen. Nicht wollte.
Jetzt, wo du das sagst mit Judas, ich hatte mich im letzten Jahr ein bisschen mit den Tüchern beschäftigt. Also Turin und Manopello. Und ich habe eine Vortragsserie gehört über das Grabtuch von Turin von einem Professor aus Rom, jungen Legionäre Christi. Und der legt das aus. Der studiert eigentlich die ganze Passion am Grabtuch. Und einer von den Punkten, auf die er eingeht, ist das Blutschwitzen Christi. Und er beschreibt das als eine medizinische Tatsache. Man hat das selbst in den letzten Weltkriegen, hat man beschriebene Fälle, wo Menschen durch solche Not gegangen sind, durch solche Angst und Anstrengung, dass tatsächlich unter der Haut diese Blutgefäße geplatzt sind. Und die Folge ist folgendes, dass selbst ein Windhauch, der über diese Haut fährt, Schmerzen bereitet, wie 4 Grad Verbrennungen. Da muss man ins Spital mit solchen. Und wenn ich jetzt daran denke, an diesen Kuss, dann war es nicht nur ein unendlicher Schmerz im Herzen, sondern es war ein fühlbarer, unendlicher Schmerz. Dieses Nahekommen für den Verrat. Und vielleicht, ohne das jetzt zu traurig oder depressiv oder Angst machen zu machen, aber dass wir verstehen, das Herz Gottes, das geht immer hinaus, es geht uns immer nach. Aber das ist nicht billig. Es war nicht billig, dieses Kleid für uns zu erwerben. Es hat ihn alles gekostet. Und zwar nicht nur in einem Moment, sondern immer und immer wieder. Und zwar nicht nur auf der physischen Ebene, sondern zutiefst in seine Seele hinein. Und wenn wir dann verstehen, dass er das nicht vergisst, selbst in dem Moment, wo wir dieses Kleid ablegen, er nennt immer noch Freund. Ich glaube, dann verstehen wir besser, wie dieses Herz Gottes ist. Und was es bedeutet, wenn wir in dieser Woche auf die verschiedenen Antworten schauen wollen. Diese Einladung in sein Reich ist ausgesprochen. Die Einladung zu diesem Mahl ist gesprochen. Die Einladung hineinzukommen in diesen Saal. Und ja, wir haben dieses Kleid nicht und keiner von uns, weder du noch ich, sind so gut genäht, dass wir uns das selber nähen können. Einige Mitbrüder können das ziemlich gut. Wir können das nicht selber, wir bekommen das. Und Gott vergisst nicht, dass er uns dieses Kleid erworben hat. Aber in dieser Woche, die jetzt vor uns liegt, wollen wir schauen, wie wir Antwort geben. Kannst du uns ein bisschen noch, ja, so ein Geschmack, einen Apéro, einen ersten Eindruck von dieser Woche, die jetzt dann vor uns liegt, geben? Auf was wollen wir ein bisschen schauen und was für Möglichkeiten der Antwort und welche Gefahren liegen auch da?
Ja, also tatsächlich ganz konkret morgen zum Beispiel werden wir uns noch einmal mit einem Gast mal auseinandersetzen, das ziemlich ähnlich ist, vom ganzen Setting her, auch wieder von der Einladung. Bloß geht es da dann einfach mehr um die Arten der Ausrede. Also wir haben jetzt heute einfach nur gesehen, okay, es gibt einen, der diesen Dresscode sozusagen nicht erfüllt, den eigentlich nicht da sein sollte. Und morgen werden wir dann einfach konkreter schauen, ja, warum sind denn manche nicht gekommen? Und die Woche wird dann eigentlich auch so durchgehen. Es kommen ja verschiedene Gleichnisse. Wir werden sehen, ja, warum ist dann die Belohnung unterschiedlich? Warum
geht es darum, dass wir wirklich schnell reagieren, dass wirklich schnell wir den Ruf Gottes beantworten und nicht zu lange warten werden. Also es sind so verschiedene Punkte, wo wir einfach sehen, okay, wir sollen reagieren. Einerseits, weil es schön ist, unglaublich schön ist, im Reich Gottes wirklich zu arbeiten, aber andererseits, weil sonst die Gefahr ist, okay, dann fallen wir möglicherweise noch tiefer. Also ist wirklich einfach gut und wichtig, das werden wir jetzt einfach in der kommenden Woche sehen, dieses Gewand, das wir grundsätzlich eigentlich schon alle bekommen haben, auch rein dann zu bewahren. Und falls es noch nicht passiert ist, dass wir es wieder in die Reinigung geben mit einer guten Beichte.
Genau, weil das wollte ich jetzt als letzten Punkt noch sagen. Wenn wir irgendwie heute das gehört haben, dann kann ja dem einen oder anderen eben auffallen, dass er nicht richtig angezogen ist. Und in diesem Gleichnis passiert das nicht. Aber in unserem Leben können wir uns vorstellen, dass gerade wenn der König das sagt, jemand aus der Ecke springt, ein Anwalt mit einem Anwaltskopf und sagt, halt, es gibt eine Möglichkeit. Es ist nicht so, dass man das Kleid einmal verliert. Bevor der König jetzt kommt und dich sieht, komm nochmal zu mir, kannst du am Schluss dieses Gespräches vielleicht ist jetzt schon der Zeitpunkt gekommen in diesen 40 Tagen, eine Beichte sich vorzunehmen, hinzugehen zu dieser Beichte. Du bist ein ganz noch junger Priester, aber ich bin überzeugt, dass du die eine oder andere Erfahrung gemacht hast mit Beichten, mit Menschen, die ja eben gemerkt haben, sie haben das falsche Kleid und es gibt eigentlich keine Ausrede, die gekommen sind und gebeten haben, ein solches Kleid zu bekommen. Kannst du uns vielleicht einfach als Schluss für dieses Gespräch, ich sage dir darum jetzt schon danke, dann kannst du mit deinem Schlussgedanken, was würdest du jetzt jemandem sagen, der genau in diesem Moment steht, nicht das richtige Kleid? Ich weiß, der König weiß es auch. Aber es gibt noch diesen Moment, den uns das Gleichnis nicht sagt. Was sagst du so einem Menschen?
Ja, also ich würde sagen, manchmal ist die Gefahr bei uns Christen, also gerade wenn wir schon länger dabei sind, dass wir so, man arbeitet so an sich, man sieht halt auch sein Scheitern. Und man hat so das Gefühl, es kann der Punkt kommen, wo man sagt, ich bin eh nicht würdig. Sei es, weil ich mich jetzt gerade frisch bekehrt habe oder sonst wie. Also das ist irgendwie so ein Moment der Verzweiflung, der Enttäuschung auch über sich selber kommt. Und eins darf man sich eben nie bewusst machen, oder über einen Punkt darf man sich nie täuschen, dass nämlich dieses Angebot unseres Herrn immer da ist. Also er möchte nichts lieber als uns dieses Kleid schenken oder es eben wieder schenken, falls wir es wirklich verloren haben sollten. Er möchte nichts lieber als das. Und es ist nicht von unserer Seite, dass wir uns sozusagen würdig erweisen müssten, um dieses Kleid zu bekommen, sondern wir sollen es einfach annehmen. Und es scheitert allenfalls an unserem Willen, aber es ist eben nicht, dass wir irgendetwas leisten müssen. Wir müssen einfach nur zur Beichte gehen, offen sagen, was Sache ist, was schiefgelaufen ist, und dann schenkt er uns das. Also dafür gibt es ja diese ganzen Gleichnisse. Also heute, wir haben jetzt gar nicht so viel darüber gesprochen, aber die eigentliche Botschaft ist ja auch in diesem Gleichnis, es sind alle eingeladen. Also dieses Angebot gilt allen zunächst mal, und das gilt eben grundsätzlich auch mit der Beichte. Also jeder Priester, der einem über den Weg läuft, der so ein Angebot macht, der steht da, um uns dieses Kleid wieder zu schenken. Und ich muss tatsächlich auch aus persönlicher Erfahrung sagen, es gibt wenig so schöne Tätigkeiten für einen Priester wie das Beichte hören. Man ist zwar auch als Priester manchmal überfordert, irgendeinen guten Zuspruch zu geben, weil man auch am Ende mit seiner Weisheit ist manchmal, aber dieses Geschenk der Lossprechung, auch wenn man eben, also wenn man selber dann manchmal an den Punkt kommt und sich denkt, ich habe jetzt nicht wirklich als Priester dem was Hilfreiches mit auf den Weg gegeben, aber zumindest die Lossprechung, da hat der Herr gewirkt, das läuft. Und wenn er sagt, der Priester, der redet irgendwas, aber die Lossprechung habe ich. Und das ist auch eben, selbst wenn ich mit dem Priester persönlich nicht klarkommen sollte, selbst wenn er mir vielleicht wirklich nichts ganz konkret gerade mitgeben kann, sehr oft, denke ich, kann das schon der Fall sein, muss ich zumindest aus eigener Erfahrung sagen, wenn ich zur Beichte gehe, aber in jedem Fall, diese Lossprechung habe ich, bekomme dieses Kleid mit. Und ich denke, das ist eine wunderbare Aufgabe schon für diese Woche.
Ich freue mich, Corbinian, Pater Corbinian Mendler, nächste Woche mit dir zusammen jegliche Ausreden zu vergessen und zu verlernen. Vielen lieben Dank für dieses Gespräch, für diese Gedanken, für deine Zeit. Danke, dass du hier bei uns warst.
Freut mich. Danke dir, Stefan.